Klausen.
Ein Podcast von Johann Hinrich Klausen über Kultur und Religion.
RevLab. Herzlich willkommen. Hier ist wieder die Theo Lounge mit Johanna Di Blasi und...
Ja, und hier ist auch draußen mit Klausen, nämlich er selbst, Johann Hinrich Klausen. Ich freue mich, dass wir heute was wieder gemeinsam machen.
Wir machen wieder eine Crossover-Folge. Weihnachten naht und wenn ich es ernst nehme, bedeutet das ja, dass ich in meinem Inneren Raum schaffe für Gott, für das Göttliche, für Christus. Und spätestens da stellt sich eben die Frage, wie stelle ich mir Gott vor? Und da ist es doch sehr passend, Johann, dass du gerade jetzt ein Buch vorlegst, wo du dir angeschaut hast, wie im Verlauf von 2000 Jahren christlicher Geschichte sich Menschen Gott vorgestellt haben. Und es ist interessant zu sehen, dass sich diese Bilder im Laufe der Geschichte stark verändert haben. Du bist ja Theologe, EKD-Kulturbeauftragter und Pfarrer. Und mich würde jetzt interessieren, Johann, welches Bild Gottes trägst du in deinem Herzen und wie ist es da reingekommen?
Ja, wenn ich auch mal die Weihnachtsbilder angucke, dann verbindet sich aber dieses Bild des Göttlichen mit dem des Familiären und meiner eigenen Kindheitserinnerungen. Also das Bild von Weihnachten ist bei mir ganz vielleicht konservativ, traditionell geprägt durch die Krippe. Das ist sozusagen von Kindheit an das Gottesbild, das mir am nächsten ist, am intensivsten, natürlich verbunden mit Kerzenschein und leckeren Gerüchen. Aber es ist das Bild des Kindes in der Krippe. Das ist nicht hohe Kunst, das ist Kunsthandwerk, aber das ist mir ganz tief ins Herz eingesenkt. Und das heißt eben... Das ist jetzt nicht nur kitschig, sondern das ist dann schon auch theologisch anspruchsvoll, weil es ein Bild ist von Gott nicht als dem hohen Herrscher und dem mächtigen Ewigkeitskönig, sondern einem schutzlosen Kind in einer unwirtlichen Situation. Da ist Gott.
Ich finde das noch sehr hilfreich oder tröstlich, dass dieses in der eigenen Seele Raum zu geben, ruhig embryonal anfangen kann, also klein. Und das ist irgendwie leistbar und schwer genug gleichzeitig. Nun hast du dieses Buch geschrieben. Was war denn die Motivation, so ein Buch vorzulegen, Gottes Bilder, eine Geschichte der christlichen Kunst?
Ganz oberflächlich betrachtet, das kann man noch ein bisschen tiefer legen, habe ich ein hohes Interesse daran, christliche Kultur mir selber zu Bewusstsein zu bringen und mit anderen zu teilen und habe ein Buch mal gemacht über die Geschichte des Kirchbaus, über die Geschichte auch der Kirchenmusik und nun war eigentlich, das meine ich mit oberflächlich, irgendwie eigentlich auch waren auch mal die Bilder dran, aber das war für mich schon ganz, ganz lange ein Bedürfnis, weil ich sehr gerne in Museen, Galerien und sonst wie gehe, einfach sehr gerne mir Bilder betrachte. Bin ja kein Kunsthistoriker, also bin eigentlich nur Laie und Amateur. Und ich sehe da ganz viel, nicht alles verstehe ich. Und um mir das selber nochmal klarer zu machen, es mir wirklich zu Bewusstsein zu bringen, was ich da eigentlich sehe, dachte ich, ist es für mich eine gute Möglichkeit, dazu ein Buch zu schreiben, um meine Gedanken der Selbstklärung gleich mit anderen zu teilen oder so darzustellen, dass andere, die ganz Ähnliches empfinden, irgendwie ist da was Besonderes, aber wenn ich so durch zum Beispiel das Bode-Museum gehe und schaue mir diese alte klassische christliche Kunst an, da sehe ich erstmal nur 1000 Kreuzigungen, die alle gleich aussehen und es ist gar nicht so leicht, da einen Zugang zu gewinnen. Und das ist einfach ein Thema, das mich in meiner Arbeit sehr intensiv beschäftigt, seit vielen Jahren, in den letzten Jahren ganz besonders und da dachte ich, nö. Da könnte man ein schönes Buch dazu machen und das habe ich dann mit meinem Lektor besprochen und ist ganz interessant, da war auch eine Lücke. Also es gibt natürlich unendliche Literatur, die habe ich auch ordentlich ausgenutzt oder genutzt, also ganz viel Literatur über die Geschichte christlicher Kunst, aber sozusagen ein bündiges Buch, das jetzt auch nicht so riesig dick ist, sondern versucht so ein paar Schneisen zu schlagen, ein paar Linien aufzuzeigen, das gab es eigentlich noch nicht und das habe ich versucht zu machen.
Es ist wunderbar, dass du das gemacht hast, Johann. Es ist ein sehr gut lesbares Buch. Es ist viel Information drinnen, aber eben man liest es wirklich mit großer Spannung und hat viele Aha-Erlebnisse. Und es ist, hat die Form eines Buches. Es ist auch auffallend schön gedruckt. Also die Bilder da drin sind sehr schön gedruckt. Und es ist aber zugleich eine Art Museum, weil du hast nicht Kapitel, sondern du hast Säle. 12 Säle durchschreitet man. Und es gibt auch einen Einlassbereich. Und in diesem Einlassbereich ist das erste Bild, auf das man trifft, ist eine Grafik. Und sie zeigt verschiedene Perspektiven auf ein und dieselbe Figur, nämlich Christus mit der Dornenkrone und dem Kreuz. Kannst du uns ein bisschen erklären, was da genau zu sehen ist und wieso du damit deine Gäste in deinem imaginären Museum empfängst?
Ja, das ist eine ganz unbekannte und versteckt gedruckte Grafik aus dem Anfang des 17. Jahrhunderts von einem niederländischen Grafiker. Ein Freund und Kollege Peter Schütz hatte mich darauf aufmerksam gemacht und dieses Bild zeigt, also man muss sich vorstellen, 17. Jahrhundert, so 10 Maler, die in der damals üblichen Tracht vor ihren Staffeleien sitzen. Sie sitzen in so einem Halbkreis und vor und über ihnen auf einem Hügel steht Christus mit dem Kreuz, das er trägt. Und er steht da aber eigentlich wie so ein, ja, wie so ein Modell, nicht? Also es ist so eine Ateliersituation, da ist Christus als Modell und um ihn herum diese Herren in diesen komischen Pluderhosen und diesen Halskrägen und die malen ihn. Und das Irre ist, wenn man genauer hinguckt, die malen alle was anderes. Also jeder malt was anderes und der eine, manche malen einfach das Falsche, die malen jetzt nicht Christus, wie er das Kreuz trägt, sondern Speisung der 5000 oder die Kreuzigung oder irgendeine andere Weihnachts- oder irgendeine andere Christusgeschichte. Manche malen aber ganz abgedrehtes Zeug, einer malt den Teufel. Nur derjenige, der am weitesten entfernt ist, nämlich ganz vorne, also der den größten Abstand zu dem Modell Christus hat, der malt ganz akkurat das, was er sieht und was richtig ist. Und dieses Bild kann man nun doppelt deuten. Man kann natürlich, so war das ursprünglich gemeint, sagen, also es gibt das eine wahre Bild, das richtige Gottesbild, das malt der eine und die anderen sind alle falsch. Und dann sind sie irgendwie, keine Ahnung, dann müsste das eigentlich aussortiert werden oder deren Bilder müssten vernichtet werden. Man könnte aber es auch konstruktiv wenden und sagen, nee, das ist ja gerade der Witz in der christlichen Kunstgeschichte, dass es nicht das eine Christusbild gibt, dass sozusagen das Wahre, das Authentische, die Vera Ikon ist, sondern es gibt ganz unterschiedliche Perspektiven und je nachdem, von welchem Blickwinkel aus man schaut oder welche inneren Bilder man als Maler hat, malt man eben auch unterschiedliche Christusbilder und eigentlich ist das gar nicht schlimm, sondern für so eine Ausstellung, wie ich sie dir in meinem ausgedachten Museum konzipiere, ist es ja nur bereichernd, wenn es jetzt nicht eine Anreihung von richtigen Bildern ist, sondern sind ganz unterschiedliche.
Es gibt eben ganz unterschiedliche Perspektiven auf ein und dieselbe Sache. Und es gibt natürlich auch unterschiedliche Wege, so eine Geschichte zu erzählen. Und so wie du das machst in deinem imaginären Museum, ist das sehr spannend, finde ich, weil man fragt sich dann schon beim ersten und zweiten Saal, ja, ist das überhaupt ein Museum und ist das Kunst, was ich da sehe oder was ist das? Wenn es ein Museum ist, dann ist es eines, wo man in jedem Saal wieder neu erst herausfinden muss, was ist da vor mir? Was ist das für ein Gegenstand? Wenn ich ein Beispiel nenne von ganz am Anfang, da gibt es eine Kreuzigungsdarstellung, eine der ersten, und das ist aber ein Amulett. Da stehen auf diesem Amulett gleichzeitig noch irgendwelche anderen Gottheiten vielleicht eingraviert. Also da wird Jesus vorgestellt als eine Art Superpower. Und wenn man dann weitergeht, Meeresseele, und kommt vielleicht dann zur Romantik, wo das Gotterleben draußen in der Natur, vielleicht beim Sonnenaufgang stattfindet, da ist so ein Unterschied dazwischen, dass ich mich frage, ist das noch ein und dieselbe Religion, von der wir da sprechen?
Gute Frage, nicht so leicht zu beantworten. Auf jeden Fall zeigt sich, dass das nicht alles Kunst ist. Also das Buch heißt Gottes Bilder, eine Geschichte der christlichen Kunst. Das muss natürlich so kurz und bündig auf dem Titel stehen. Das stimmt aber nicht, wenn man einen modernen Kunstbegriff auf alle Epochen anwendet. Und das, was wir so unter Kunst verstehen, zweckfrei, von einer originalen Künstlerpersönlichkeit geschaffen, das findet man im ganzen Altertum nicht, auch schon im Mittelalter nicht, nicht mal in der frühen Neuzeit, sondern da ist Kunst immer oder. Dann ist Kunst oft Kunsthandwerk, dann ist Kunst oft Gebrauchskunst, dann geht es um Bilder, die zwar auch eine ästhetische Bedeutung haben, aber immer auch einen ganz praktischen Verwendungszusammenhang. Die sind nicht zweckfrei, sondern die werden gebraucht für den Gottesdienst, dafür werden in Auftrag gegeben oder auch für die persönliche oder die Familienfrömmigkeit. Und ich hatte, einfach weil es mich so besonders interessiert und weil ich es aber auch so anrührend finde, zum Beispiel diesen ersten kleinen Lapislazuli-Stein, eine der ersten Kreuzigungsdarstellungen, die wir überhaupt kennen, die ist theologisch total unkorrekt. Und da ist Christus und wird angerufen, magisch mit allen möglichen anderen Gottheiten. Und da ist eben noch gar nicht unterschieden zwischen Glaube und Aberglaube, sondern geht es darum, dass ein Bild dazu da ist, die Person, Mann oder Frau, das wissen wir nicht, die es getragen hat, zu schützen, ihr Trost zu verleihen, sie vor dem bösen Blick zu bewahren, ganz handgreiflich. Und das fand ich für mich selbst, der ich natürlich auch so aufgewachsen bin wie du, mit so einem bestimmten westeuropäischen modernen Kunstbegriff, total augenöffnend. Nein, Bilder können noch eine ganz andere Bedeutung haben für die Christen damals und für die Christen heute. Und manches ist wahnsinnig unterschiedlich. Aber so ein paar Dinge wie Sehnsucht nach Heil, nach Heilung, nach Schutz und Trost, die ziehen sich durch die Jahrhunderte.
Ich greife jetzt das Stichwort Schutz und Trost auf. Also in den ersten Jahrhunderten hat man viel den auferstandenen Christus, man hat kraftspendende Symbolik, Erhebendes. Mein Herz schlägt sehr dafür. Und irgendwann kippt das im Mittelalter und auch mit der Reformation dann. Und es kommen so diese Weltuntergangsmotive so massiv hinein. Auch hier würde ich fast sagen, es sind wie zwei verschiedene Welten, wie zwei verschiedene Religionen. Ich frage mich, ob so ein, sagen wir, spätantiker Christ, wenn er konfrontiert ist mit diesen drastischen Weltuntergangssymboliken seit dem Mittelalter, zum Teil ja bis heute in gewissen christlichen Milieus, ob er sich nicht sehr wundern würde, was da passiert ist. Hast du da eine Erklärung, was da passiert ist?
Das, was ich bei der Arbeit an dem Buch interessant fand, dass es eben jetzt nicht nur Verständigungsschwierigkeit zwischen den Epochen ist. Also, das, wenn ich mir vorstelle, wie ich würde mit einer Johanna aus dem zweiten Jahrhundert sprechen, wir uns kaum verständigen würden. Eine solche Verständigung müssen wir ja heute gegenwärtig auch eigentlich leisten mit Menschen, die uns gar nicht mehr so fern sind, die zum Beispiel äthiopische Christen sind. Oder die armenische Christen sind. Wir haben ja jetzt seit den Bürgerkriegen und Flüchtlingen aus dem arabischen Raum viele auch Christen aus diesem Raum bei uns, die ein ganz anderes Kunst- und Bildverständnis hätten. Wo mir also etwas begegnen würde, wenn wir uns direkt austauschen würde, was von dem ich sagen würde, das ist ja 16. Jahrhundert oder 13. oder das 12. Deshalb finde ich, habe ich aus meinem Buch an der Arbeit daran nochmal auch was für die Gegenwart gelernt, denn es gibt eben nicht nur damals und früher unterschiedliche Christentümer, sondern heute parallel auch, und da müssen wir uns verständigen. Nun, was jetzt nochmal zu deiner direkten Frage, an dem Beispiel antike Ordnungs-, Friedens-, Herrlichkeitsbilder und ja, ab dem Mittelalter stammende Leidens- oder auch Angstbilder. Nicht so leicht zu beschreiben. Ich kann gut nachvollziehen, die Forscher, die sagen, in der Antike, in einer so prekären, bedrohten Lebenssituation, richtete sich der Blick auf die Religion und auf die christliche Religion immer mit der Hoffnung, dass dort nicht Ordnung geschaffen wird, aber Ordnung, Frieden, Sicherheit symbolisiert werden. Das konnte ich gut nachvollziehen. Ich habe dann aber auch gelernt, dass vor allen Dingen beginnend mit Franziskus, aber nicht nur ihm, im Mittelalter eine neue Emotionskultur beginnt. Also man soll jetzt nicht nur Ehrfurcht empfinden und sich aufgehoben fühlen, sondern man soll Mitleid empfinden. Also die ganzen Christusbilder, die ja sehr viel stärker das Leiden ausstellen, hatten ja die Aufgabe, ein Mitleiden mit Christus, Empathie überhaupt erst ins Bild zu setzen. Und das war natürlich ein riesiger emotionaler, emotionskultureller Epochenwechsel, der uns bis heute prägt. Wir würden ja, so habe ich das erlebt, wenn ich jetzt so orthodoxe Ikonen angucke, erscheinen sie mir manchmal so statisch und kalt, weil ich sowas Emotionales da erwarte. Das ist einfach eine andere Grundeinstellung. Und mit dieser stärkeren Emotionalisierung kommen aber auch jetzt nicht nur Mitleid, wird nicht nur Mitleid ein Thema, sondern auch so Emotionen wie Wut, Zorn, Angst, Schrecken. Und die sind aber in dieser Zeit nicht heimatlos im Mittelalter und in der frühen Neuzeit, sondern die finden ihre Bilder. Wir stehen manchmal davor und wundern uns und finden das scheußlich oder erschreckend. Man kann aber auch sagen, naja, das sind Bilder, denen es gelingt, solche Empfindungen tatsächlich, ihnen solchen einen guten Ausdruck zu geben.
Was du sagst, dass zunächst das so geordneter Kosmos ist, Christus als der Auferstandene, der die Welt heil macht, und dann ab dem Mittelalter eine Zeit des großen gesellschaftlichen Umbruchs, wirtschaftlichen Umbruchs auch, kommt eine andere Bildsprache. Aber ist das nicht auch letztendlich eine Bildsprache der Ordnung und der Regeln?
Ja, Bilder sind ja nie nur Kunstwerke und nie nur, auch christliche oder religiöse Bilder, nie nur Kunstwerke und auch nie nur Gegenstände für den Gottesdienst, sondern sind immer auch Ordnungsmittel, bleibt gar nicht aus, haben immer auch eine soziale und politische Funktion, vor allen Dingen in den Zeiten, in denen es wenig Bilder gab. Also das muss man sich auch immer bedenken, wie wenig Bilder es früher zu sehen gab. Und die Bilder, die es gab, hatten dann eine umso größere Macht und Prägekraft. Und die setzen natürlich bestimmte Bilder vor aller Augen. Damit sind natürlich bestimmte Autoritätsansprüche verbunden, Ansprüche auf Unterordnung, und dann auch so eine autoritätspädagogische Maßnahme, wie Menschen Angst zu machen vor der Hölle und der Verdammnis und dem jüngsten Tag. Also diese großen Bilder vom Weltgericht haben eben auch eine politische Funktion, aber darauf wollte ich auch hinweisen, damit wir sie auch fair beurteilen und jetzt nicht zu einfach über sie urteilen. Sie haben natürlich auch die Aufgabe, den Unterschied zwischen Gut und Böse ins öffentliche Bewusstsein zu stellen. Also das fand ich so bei diesen mittelalterlichen Bildern vom jüngsten Gericht eben auch wichtig. Das sind Zeiten, in denen gab es keinen Rechtsstaat. Und wenn dir was Schlimmes angetan wurde, hattest du keine Chance, dass die Gerechtigkeit widerfährt. Aber du konntest zur Kirche gehen und da am Tympanon dieses Bild sehen. Und das zeigte genau, was Gutes und was Böses und was mit den Bösen nicht in dieser Welt, aber nach ihr geschehen wird.
Wenn wir heute diese Bildwerke anschauen, auch der Renaissance, fällt schon auf dieses Hell-Dunkel. Also Himmel und Hölle prallen da sehr schroff aufeinander. In der Renaissance gibt es dann Umsetzungen, die gleichzeitig sehr schön sind. Und wenn wir schauen, wer sind da die Auftraggeber gewesen, zum Beispiel die bei Giotto Bilder in Auftrag gegeben haben, fällt auf, dass das reiche Familien sind. Also heute würde man sagen, Angehörige des Hochfinanzwesens, also Bardis, Corvegni, Medici und so weiter. Und tatsächlich, die haben auch eine gewisse Nähe zum Teil gesucht zu den Bettelorden, die damals sehr präsent waren, sehr einflussreich. Und da war ein Bildsujet auch Armut darzustellen und auch das Almosen geben. Johann, was können wir von solchen Darstellungen halten?
Also erstmal fand ich die Beschäftigung mit dieser Zeit deshalb so wichtig, weil ich immer im Hinterkopf hatte, dass Auftragskunst eigentlich was Schlechtes ist. Also hat man ja auch so gelernt, gute Kunst ist die, die ein Künstler, eine Künstlerin aus sich heraus, aus der eigenen Genialität schafft. Und überall, wo jemand kommt und sei es ein reicher Kaufmann, ein Bankier oder ein Kardinal oder sonst eine Kirchenfigur und da einen Auftrag gibt, ist es schon gleich weniger wert. Davon muss man sich komplett freimachen, wenn man Mittelalter und Renaissance verstehen will. Die Auftraggeber damals waren auch natürlich zum Teil windige Typen, skrupellose Geschäftemacher, ruchlose Machthaber, aber sie waren zum Teil auch hochgebildet, die sich ganz genau überlegt haben, welche Künstler sie mit was betrauen. Und sie waren oft auch Menschen, die ein ethisches Bewusstsein oder eine stadtbürgerliche Verantwortung hatten. Gerade in so einer Stadt wie Florenz, wo das Bürgertum, das ist was Neues, zu so viel Macht und Geld bekommt, kommt und zugleich ja diese kleine Stadt zusammenhalten muss, weil ja Arme und Reiche auf engstem Raum zusammenleben. Also die einen zwar in Palästen und die anderen in elendigen Häuschen, aber innerhalb derselben Stadtmauern. Und deshalb hat man die Kunst genutzt, zum einen, um den eigenen Ruhm zu verbreiten, auch als Prestige- und Machtinstrument, deshalb diese wunderbaren Kapellen. Zum anderen hat man aber auch nicht nur aus einem schlechten Gewissen, sondern aus einem staatsbürgerlichen oder stadtbürgerlichen Verantwortungsbewusstsein auch Bilder gemalt, die zeigen, es gibt im Christentum auch Hinweise darauf, wie man miteinander zusammenleben soll, trotz großer finanzieller Unterschiede.
Ich habe das Gefühl, wir sind beide ein bisschen hängen geblieben bei Giotto. Also bei dir weiß ich es, weil es im Buch aus dem Buch hervorgeht. Du in Florenz, ich war letztes Jahr in Padua. Das ist so ein Maler der Frührenaissance, der Kapellen ausgeschmückt hat für die besagten reichen Gönner. Und bei dem Scrovegni, das war die Familie in Padua, da hat Dante den Vater, den Papa Scrovegni in die Hölle befördert, weil er Wucher betrieben hat und unredlich war. Und der Sohn spendiert dann die Kapelle, wo zu sehen ist, dass durch diesen Akt sozusagen auch der Vater dann wie gereinigt ist oder so. Ich musste so ein bisschen denken an Berlin, Berliner Bahnhof, Marx-Sammlung, Waffenhändler-Dynastie und dann gibt man Kunst, dann sponsert man Kunst oder gibt Leihgaben und das Ganze ist etwas geadelt. Also insofern glaube ich, kann ich da nicht ganz zustimmen, wenn du sagst, da müssen wir davon absehen. Ich möchte nicht davon absehen, sondern ich möchte eher auf die Parallelen schauen.
Ja, gut, da hast du natürlich recht. Dieses sogenannte Art-Washing hat es damals wie heute gegeben. Was ich nur interessant finde, ist, dass bei Giotto zum Beispiel, weil du ihn gerade angesprochen hast, das aber auf eine ganz innige Weise dadurch zum Thema wird, dass diese unglaublich schönen, luxuriösen Wandgemälde von ihm gestaltet werden. Und worum geht es ganz häufig bei ihm? Um den heiligen Franziskus. Also mit den kostbarsten, künstlerisch erlesensten Mitteln wird dieser krasse Bettelmönch dargestellt und das haben die Auftraggeber auch so gewollt. Also da ist natürlich auch so ein frommes Artwashing mit dabei, auf jeden Fall. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da so großartige Bilder daraus entstanden sind, wenn damit nicht doch noch irgendwie mehr und anderes gemeint war von dem Künstler wie von dem Auftraggeber, als ja jemanden reinzuwaschen von miesen Reichtumsanhäufungen.
Johann, du sprichst den Franziskus an. Da gibt es ein Bild in deinen Sälen. Ich weiß nicht genau, welcher Saal, irgendwo in der Mitte. Und das hat mich tief beunruhigt. Und das ist ein Giotto-Bild und das sind zwei Figurengruppen zu sehen. Links ist die Gruppe von dem Vater, dem wütenden Vater von dem heiligen Franziskus. Der Franziskus hat sich gerade entkleidet, der hat dem Vater die Kleider hingeknallt. Der Vater ist fast dabei, ihn sehr zu verhauen und um ihn stehen Leute herum und halten seine Hände. Und der Franziskus steht da so da als nacktes kleines Männchen und eine geistliche Gestalt, eine eher hoch angesiedelte Gestalt, vielleicht sogar ein Papst, legt den Mantel der Kirche um den nackten Franziskus. Und mich hat dieses Bild beunruhigt oder beschäftigt, weil ich sehe darin doch eine stark vereinnahmende Geste. Wie siehst du das?
Ja, kann ich gut nachvollziehen. Also dieses Bild hat mich wirklich lange beschäftigt. Leider als wir letztes Jahr in Florenz waren, war gerade diese Bardi-Kapelle leider gerade geschlossen wegen Renovierungsarbeit. Schade. Und sie zeigt eben den entscheidenden Moment im Leben vom heiligen Franziskus, nämlich er hat seinem Vater Tuchballen gestohlen, das versilbert und das Geld den Armen gegeben. Er hat für einen guten Zweck gestohlen. Der Vater ist also zu Recht zornig auf ihn und will ihn ja wirklich schlagen. Und dann entwaffnet Franz seinen Vater dadurch, dass er sich nackt auszieht, mitten auf dem Hauptplatz von Assisi und ihm die Kleider hingibt und sagt, damit eigentlich sagt, ich bin nicht mehr dein Sohn. Alles, was mich mit dir verbindet, meine Kleidung, gebe ich dir zurück. Und da hat man eben Franziskus als den absoluten radikalen Aussteiger. Also eine radikalere Form des Aussteigens gibt es nicht. Aber dabei bleibt es nicht, sondern in der Tat, Franziskus, der ja auch christlich-religiös ein Anarchist war, wird sofort kirchlich vereinnahmt. Es kommt der Bischof und es wird gezeigt, wie der Bischof ihm dann neue Kleider umlegt. So wird es nicht gewesen sein. Aber so ist es natürlich Franziskus und seiner Bewegung geschehen. Die Kirche hat das vereinnahmt, auf Dauer gestellt, institutionalisiert, ihm eine Regel gegeben und so weiter. Und dadurch wird die Kirche der Ort, wo dieser Konflikt zwischen Armut und Reichtum, also dem geistlichen Leben, dem religiösen Leben und dem weltlichen Leben auf die Spitze getrieben wird und zugleich abgemildert wird. Und das kann man alles und zugleich abgemildert wird und das kann man alles in diesem einen Bild, wenn man ein bisschen länger davor steht und seine Geschichte kennt, erkennen und betrachten. Das ist aufregend.
Johann, du sagst, was Radikaleres gibt es nicht, aber was ist jetzt mit den Katharern der damaligen Zeit, die ja eine radikale Armutsbewegung waren und Franziskus nicht so direkt, also vielleicht war das ein bisschen good guy, bad guy. Der Franziskaner Antonius von Padua war ja ein Kämpfer gegen die Katharer und war Franziskaner und Zeitgenosse von Franziskus. Und das war allerdings jetzt schon ein paar Generationen nach den beiden, dass in Verona, in der Arena, auf einmal 200 Katharer verbrannt wurden. Das ist wirklich ein Tiefpunkt in unserer christlichen Geschichte, weil da in einer Arena Christen andere Christen verbrannt haben. Ich erwähne das, weil man findet so wenig dazu. Und da ist hinter dieser frommen Legende, mit der ich ja auch aufgewachsen bin, ich habe ja die katholische Sozialisation, ist da nochmal wie so eine andere Wahrheit, die sich aber in unsere Geschichtsbücher nicht so eingeschrieben hat. Und insofern sehe ich den Franziskus ja etwas ambivalenter, glaube ich.
Ja, kann ich nachvollziehen. Ich bin eben evangelisch aufgewachsen und habe mit Franziskus nichts zu tun gehabt und habe ihn eigentlich erst in den letzten Jahren entdeckt als eine faszinierende Figur. Sicherlich jemand, der eine kirchliche Reaktion gegen diese Armutbewegung der Katharer darstellt, aber andererseits auch nochmal eine ganz eigene Figur mit einem eigenen Charisma darstellt. Das habe ich als evangelischer Theologe im Studium und auch hier nie gelernt. Das habe ich mir erst vor kurzem wirklich drauf geschafft. Und was ich aber da interessant finde, ist, dass dieser radikale Armutsapostel Franziskus sofort zum Thema der Kunst wurde. Bei den Katharern glaube ich zu wissen, dass sie keine Kunst hervorgebracht haben, aber sie sind ja auch alle vernichtet worden. Und dann wären natürlich auch alle Bilder, wenn sie Bildwerke geschaffen hätten, die wären alle ausgelöscht worden. Insofern haben wir nicht nur keine schriftlichen Quellen über diese Katharer, sondern wir haben auch keine Bildwerke. Aber, und das finde ich das Interessante bei Franziskus, obwohl er jemand war, der auf alles verzichten wollte, gar keinen Luxus wollte, in der reinen Armut leben wollte, das hat Künstler so fasziniert und ihre Auftraggeber eben auch, dass die erstaunlichsten Bilder über ihn entstanden sind. Das fand ich interessant, dass Askese, also der Verzicht, zu wirklich wunderbarer Kunst führen kann.
Du nennst noch eine andere Gestalt, Savonarola, etwas später in Florenz. Auch Askese, auch radikale Armutsbewegung und aber auch eine Bewegung gegen Bilder. Also ich glaube, er war nicht konsequent gegen Bilder, aber vieles fand er ist Plunder, was so in den Haushalten ist. Und bei ihm frage ich mich ein bisschen, ist das nicht eigentlich so ein Proto-Reformator, da sage ich ja nichts Neues, das haben ja viele schon festgestellt, aber eben gerade wenn ich hier in der Schweiz schaue, Calvin, Zwingli, was die Tugendhaftigkeit, sagen wir die Tugenddoktrin anlangt, nimmt sich das gar nicht so viel, nur dass Savonarola da noch extremer war, weil er eben auch diese radikale Armut hochgehalten hat.
Ja, wie ich schon dachte, letztes Jahr waren wir in Florenz und da gibt es dieses unglaubliche Dominikaner-Kloster mit wunderbaren Fra Angelico-Wandbildern, Wandgemälden in diesen Mönchszellen. Und da gibt es eben auch die Zelle von Savonarola und da hängt ein Bild von ihm, das mir nicht aus dem Kopf gegangen ist. Ein Typ, ein Mönch im Profil, aber mit einem scharfen, mit einem so scharfen, intensiven Blick, dass man richtig das Fürchten bekommt. Aber auch da interessant, auch diejenigen, die in der christlichen Kunst, und das hat es in der christlichen Geschichte, das hat es ja immer mal wieder gegeben, die gegen Bilder polemisiert haben und gesagt haben, nein, für uns gilt das Gebot des Bilderverbots. Und dann denkt man an Savonarola oder auch Calvin und Zwingli. Die haben ja dann auch auf die Kunstgeschichte eingewirkt. Also auch das Bilderverbot, die Bilderkritik, die Bildervernichtung, das Verbrennen und Abtun der Bilder hat ja dann zu neuen Bilderfindungen geführt. Fand ich auch nochmal interessant zu sehen. Also dann geht man in andere Sujets, dann fängt man an Landschaften zu malen und Hausszenen, weil man keine Marien mehr malen soll. Also es gibt offenkundig im Menschen so ein tief verwurzeltes ästhetisches, bildnerisches Bedürfnis, so einen Drang nach Bildern, die man nicht einfach abstellen kann. Und selbst wenn man sich kritisch dagegen stellt, dann sucht sich das Wasser einen neuen Weg und findet dann ein neues Flussbett.
Ich bin ja Kunsthistorikerin und ich sage jetzt mal was Ketzerisches. Ich finde diese viel gelobte Hochrenaissance, Raphael und so weiter, was jetzt so die religiösen Sujets anlangt, ich finde die etwas budrig, etwas parfümiert, etwas hohl, sage ich jetzt mal. Und du zitierst Savonarola, der sagt, ja, irgendwie so, wenn man sich vorstellt, die Heilige Maria, die war eine sehr arme Frau. Wahrscheinlich hat man nicht viel von ihrem Gesicht gesehen. Die war doch verschleiert und nun wird die da so dargestellt mit irgendwelchen tollen Gewändern und großen Dekolletés. Ich finde, da hat er doch einen Punkt.
Ja, wie eine Dirne hat er gesagt sogar, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne. Da hat er natürlich einen Punkt. Auf der anderen Seite muss man sehen, dass in der Renaissance Schönheit eine theologische Qualität war. Es gab eine eigene Theologie der Schönheit, die dann von Botticelli, Donatello oder Raphael in Bilder umgesetzt worden ist. Und ich finde diese Bilder wirklich wunderschön, aber auf eine Weise, die sich unterscheidet von dem, was heutzutage so als Schönheit gehandelt wird. Also wir werden ja mit Schönheiten bombardiert, weil Schönheit auch ein Werbeträger ist. Insofern werden wir mit ganz vielen schönheitsnormativen Bildern beballert, die aber gar kein, natürlich hohl sind in sich und auch sehr glatt oder geglättet werden. Das würde ich für die Renaissance nicht sagen. Die Bilder sind nicht glatt von Raphael, sie sind makellos, das ist ein Unterschied. Und sie sind schon nochmal getragen von der Vorstellung, dass in dieser Schönheit etwas Jenseitiges irgendwie anschaubar wird. So will ich mal formulieren. Es ist aber immer so eine Frage, ob man nicht zwischendurch auch mal abwechselt. Also wenn man jetzt sein ganzes Leben lang nur mit Renaissance-Schönheit bombardiert worden wäre und nicht mal zwischendurch wirklich Armutsbilder oder auch erschreckende Bilder hat, dann wäre es sehr, sehr eintönig. Jetzt in diesem Zusammenhang meines kleinen Museums, finde ich, war das ein Höhepunkt. Aber ja, es kommen dann auch gleich andere Bilder.
Okay, dann mache ich so einen halben Schritt zurück und sage, vielleicht hat man es zu oft gesehen. Das kann ja auch passieren. Müsste man sich wieder eine Pause gönnen und dann nochmal versuchen, neu heranzugehen. Johann, nun hast du etwas auch gemacht mit diesem Buch. Erstaunlich genug, dass man im Jahr 2024 eine Geschichte der christlichen Kunst schreibt und tatsächlich fast so etwas wie teilweise Neuland betritt, zumindest in der Perspektive, die du da einnimmst, nämlich sehr stark auch die Gebrauchsgeschichte, nämlich zu fragen, wie sind die verwendet worden, diese Bilder oder auch Skulpturen. Und du machst etwas, du hast es kurz schon angedeutet, partiell versuchst du, diese eurozentrische Perspektive auch zu durchbrechen und so aus einem Global History Perspektive auf das Ganze zu schauen. Und da machst du ja ziemlich am Anfang deines Museumsrundgangs schon einen spannenden Abstecher. Man würde denken, da geht's nach Rom jetzt, alle Wege gehen nach Rom. Nein, aber du biegst ein nach Syrien und nach Äthiopien. Sage uns, was du da entdeckt hast.
Also dieses Buch zu schreiben war für mich eine ganz tolle Chance, nochmal neue Theologie zu lernen. Ich habe ja in den 80er Jahren studiert und da war Theologie bestand aus Texten und Texten über Texte und Texte über Texte über Texte. Und diese Texte hatten eine klare Reiseroute von Jerusalem nach Rom, nach Wittenberg und dann nach Berlin. So ungefähr war das. Und dieses Buch war für mich, die Arbeit an diesem Buch, eine Riesenchance, diese Perspektive aufzubrechen. Ganz wesentlich, wie du schon gesagt hast, sind Bilder fürs Christentum und ihre Gebrauchsweisen und die sind an den unterschiedlichsten Orten entstanden und nicht nur in Nord- und Westeuropa, sondern ganz wesentlich eben im afrikanischen, nordafrikanischen und nahöstlichen Raum. Da habe ich ganz, ganz viel gelernt von einem großartigen Historiker, Peter Brown, jetzt so über 90, in Princeton lehrend, der ganz viele Texte geschrieben hat, die ich mit Begeisterung gelesen habe, über die Schönheiten und die erstaunlichen Kunstschätze aus dem christlichen Äthiopien, dem christlichen Ägypten, Syrien, Jordanien, dem Irak, Armenien und Georgien, wo unglaubliche Traditionen entstanden sind, Bildtraditionen entstanden sind. Und diesen Anregungen von Peter Brown bin ich gefolgt und habe mal versucht, links und rechts ein bisschen wenigstens davon wahrzunehmen. Und ich glaube, das macht das Buch gleich am Anfang für viele überraschend, weil das neu ist, beziehungsweise es ist ja gar nicht neu, hat es ja immer gegeben. Nur es ist von uns, außer von so ein paar Ostkirchenspezialisten, nicht angemessen wahrgenommen worden. Und da wollte ich um der historischen Gerechtigkeit willen, aber auch weil es so faszinierend ist, ein bisschen was davon aufleuchten lassen.
Johann, da fällt auch der Begriff Gegenchristentum bezogen jetzt auf Äthiopien. Was genau ist es da, wie so ein Gegenmodell ist?
Also erstmal muss man ja einfach wahrnehmen, Äthiopien ist das zweite, wenn ich recht, Armenien das erste und Äthiopien das zweite große Land, die große Nation, die christlich wird und wo das Christentum bis heute lebt und eine große Rolle spielt in der orthodoxen Kirche, die sie haben. Das Besondere ist zum einen, dass sich diese Form des äthiopischen Christentums als eine Nachfolge Israels versteht. Also mit der Königin von Saba und Salomo und all diesen Geschichten. Das ist zweitens ein sehr klösterlich-mönchisch geprägtes Christentum ist. Also wo das Mönchtum eine ganz, ganz große Rolle spielt, aber eben jetzt nicht nur allein und für sich in Klostermauern eingesperrt, sondern immer in Bezug zu der ganz normalen Bevölkerung, die darum herum lebt. Und dann haben die eine ganz eigene Bildsprache entwickelt, also kann man vielen Wandgemälden nachzeichnen, aber eben auch ganz eigentümliche Kreuze gestaltet. Also es gibt eine große Kultur von äthiopischen Metallkreuzen, oft so geflochtene Prozessionskreuze. Und die werden nicht nur hervorgezeichnet, sondern die sind so ein Bindemittel zwischen dem heiligen Mann, dem Mönch, dem Priester und dem Volk. Und dieses, das fand ich auch faszinierend, dieses ganz eigenwillige, einzigartige äthiopische Kreuz taucht dann heute in der Popularkultur wieder auf bei den Rastafaris, also diese neue religiöse Bewegung aus dem Jamaika des frühen 20. Jahrhunderts, die eben Kaiser Haile Selassie verehrt haben wie ein Messias, die haben das äthiopische Kreuz sozusagen aus dem 3., 4., 5. Jahrhundert im Grundmodell aufgenommen und drucken das jetzt auf T-Shirts und Jeansjacken und verbinden das mit ihrer ganz eigenen religiösen Kultur. Fand ich total interessant, wie so ein Christentum, das für mich erstmal archaisch und weit entfernt wirkt, plötzlich in der Popularkultur ganz lebendig wieder auftaucht.
Für mich war das wirklich so ein erster großer Höhepunkt bei der Lektüre. Da sind viele Aha-Erlebnisse drinnen. Sehr spannend finde ich auch eben, wie du Syrien thematisierst, was man ja heute primär mit Krieg assoziiert und gar nicht so im Blick hat, dass das ja auch eine der Wiegen ist des frühen Christentums. Johann, was ich noch gerne wissen möchte von dir, du machst den Vorhang ein wenig auf mit Blick auf indigene Adaptionen christlicher Bildwelten, die Inkulturation. Das ist eigentlich auch nochmal ein riesen spannendes Thema, aber ich möchte es auf ein Motiv fokussieren, nämlich diese berühmte und beliebte Madonna von Guadeloupe, die du wirst es nicht glauben, sogar in unserem Wohnzimmer, also im Wohnzimmer meiner Mutter hängt seit 20 Jahren oder so. Das ist eben spannend mit dieser Madonna. Ich habe im Herbst eine Theolounge gemacht mit dem Missionswissenschaftler Mariano Delgado und da
habe ich gehört.
Ja, das, ach so.
Sehr sympathischer, wahnsinnig gut vornehm deutsch sprechender spanischer Wissenschaftler. Tolle Folge war das.
Ach, danke, Johann. Und er hat mir aber diese Legende erzählt mit diesem indigenen Ursprung und du hast da aber jetzt nochmal eine Differenzierung reingebracht. Kannst du das nochmal erklären? Im Kern, dass es gar nicht so sehr zunächst ein Bild der Indigenen war.
Genau, also erstens muss ich vorschalten, die kurze Erwähnung, ich habe ganz viel geguckt und rumgesucht, wo ich auch wirklich in indigenen Kulturen neue christliche Bilder finde. Da muss ich zugeben, da habe ich vieles das habe ich nicht angemessen in meinem Buch berücksichtigt. Da müsste ich noch viel mehr recherchieren oder habe nicht so viel gefunden, was mich wirklich überzeugt hat oder wo ich da, also da muss ich sagen, bin ich noch am Anfang. Da kenne ich viel so Kunst aus so Missionszusammenhängen, die mir manchmal eher kunsthandwerklich interessant erscheint als wirklich künstlerisch. Also da bin ich einfach noch nicht fertig damit. Aber eine Sache habe ich gefunden, so nach dieser kurzen Einschränkung. Und zwar bin ich auf Bilder gestoßen und Texte aus dem mittleren 17. Jahrhundert, wo eben mexikanische Künstler, also spanisch-mexikanische Künstler, den Beweis zu erbringen versucht haben, dass ihr heiliges Bild, nämlich die Madonna von Guadalupe, dass das allerwahrste, beste, heiligste, größte Bild ist von allen. Und die Gruppe, der sie das sagten, war nicht die Indigenen. Also es ging nicht darum, die Madonna von Guadalupe einzusetzen, um Indigene zu bekehren, sondern das wurde eingesetzt, damit die mexikanischen Spanier, die Kreolen, die Criollos, die immer in einem Konflikt waren mit den spanischen Spaniern, das war ja so noch ganz lange Mexiko eine Kolonie, und die Obrigkeit, kirchlich wie weltlich wie militärisch, die kamen immer eingefahren aus Spanien. Und die haben, wie das dann immer so ist, Rassismus ist ja verschieblich, die mexikanischen Spanier haben sie verachtet, auf sie herabgeguckt, auch mit so einem rassistischen Unterton, nicht? Die leben da in diesem komischen Klima, die vermischen sich mit der örtlichen Bevölkerung und die sind nicht mehr so ganz rein wie wir. Und das hat dazu geführt, dass die Kreolen versucht haben, auch über dieses Bild ihre eigene Würde zu behaupten und zu sagen, nee, ihr kommt zwar aus Spanien, aber das eigentliche Christentum lebt hier, weil hier ist das allerwichtigste, bedeutendste, größte christliche Bild, nämlich das Bild von der Maria von Guadalupe. Und dann gibt es eben so einen kleinen Bildkorpus von so 20 Bildern, eigentlich schreien komisch, auch ein bisschen kitschig, aber auch total interessant. Die werfen den Blick in das Atelier Gottes und da sieht man dann, Engelputten halten die große Leinwand, darauf ist die Madonna zu sehen und davor sitzt der liebe Gott, Gott Vater, und Gott Vater selbst malt mit einem Pinsel dieses Bild. Christus, Gottes Sohn, flüstert ihm so ein bisschen was ein, weil er kannte Maria ja ganz gut, wie sie so genau aussah und wie die Nase zu machen ist. Der Heilige Geist schwebt darüber und gibt auch seinen Geist dazu. Und der liebe Gott hat auch so eine Palette, aber auf der sind keine Farben, sondern Blüten und Blumen. Und damit malt er dieses Bild. Also, mit diesem Bild sollte der Beweis erbracht werden oder die Aussage verbreitet werden, dass die eigentlichen Christen die Kreolen sind, nämlich die spanischen Mexikaner, die weißen Mexikaner, wenn man so will. Und die haben das richtige Bild. Und das wendet sich eher gegen Spanien, als dass es sich positiv an die indigene Bevölkerung wendet. Das kommt erst im 19. Jahrhundert, nämlich als Mexiko so eine Nation wird, eine eigene Nation, und eben dann auch viel, viel stärker, als das vorher war, versucht, die indigene Bevölkerung zu christianisieren.
Ist das auch dieses Motiv, dass dann in der neuen Welt das neue Volk Gottes anzutreffen ist? Und da kommt ja noch ein spannender Aspekt, dass uns der liebe Franziskus wieder begegnet und nunmehr fast in der Rolle eines Jesus, eines Christus.
Ja, das ist eben auch interessant. Also die ganze Missionsgeschichte ist ja sehr, sehr komplex. Aber ein ganz wichtiges Motiv ist von den Menschen, die Europa verlassen haben und in anderen Kontinenten das Christentum verbreitet haben, dass die jetzt nicht nur mit einem Gefühl von europäischer Überlegenheit kamen, das auch, aber auch mit Europa-Müdigkeit, mit einem Überdruss an den heimischen Verhältnissen, und die Hoffnung hatten, dort in der fernen Welt, wenn sie da ankommen, können sie ein Utopia aufbauen, ein christliches Utopia. Und so sind Franziskaner nach Mexiko zum Beispiel gekommen und haben eben mit ihrem Heiland, dem Franziskus, dem zweiten Christus, so haben sie ihn wirklich ja genannt und verstanden, versuchen mit den, da haben sie natürlich die Indigenen so romantisiert, mit diesen unschuldigen Naturvölkern, die noch nicht so verdorben sind wie die Europäer, das Reich Gottes aufzubauen. Und da gibt es auch so ein paar hinreißende Bilder. Das verdanke ich alles einer ganz tollen mexikanischen Studentin von mir, Miranda Bonfil. Die hat mich auf diese Kunst hingewiesen. Und die wird gerade erst angefangen zu erforschen.
Johann, du zeigst auch überraschend, glaube ich, für viele Lesende, dass dann mit der Moderne das christliche Bild nicht ein Auslaufmodell geworden ist, auch wenn man dazu sagen muss, sich als autonom verstehende Künstler haben sich kaum noch an dieses Sujets gewagt. Aber es gab dann mit den modernen Reproduktionstechniken richtig eine Flut an frommen Bildern, Andachtsbildern, Herz-Jesu-Bildern und so weiter. Und nun wäre die Frage, wo stehen wir denn heute? Und in Klammer, du gibst da einige Zahlen, die ich auch noch spannend finde. Du sagst, gegen Ende des Buches von 1970 bis 2020 ist der Anteil religiöser Menschen weltweit gesehen von 82% auf 90% gestiegen. Dem Christentum fühlen sich weltweit circa 33% angehörig. Und du sagst, das Christentum ist südlicher und östlicher geworden. Das entspricht jetzt nicht ganz intuitiv der europäischen Wahrnehmung, wo wir merken, die Säkularisierung ist im Vormarsch. Weil nun an dich die schwierige Frage, weil da musst du geradezu eine globale Perspektive haben. Wie geht es nun weiter mit der christlichen Kunst und eben in unserem Zeitalter, im KI-Zeitalter?
Ja, mehrere große Fragen auf einmal. Ich versuche mal für mich, mich ein bisschen durchzuarbeiten. Gar nicht so leicht. Also das eine ist, was man immer mehr machen muss, diese europäische Selbstverständlichkeitsperspektive verlassen und den Perspektivwechsel versuchen. Und da muss man einfach sagen, kann schon sein, dass bei uns Religion deutlich abnimmt. Weltweit ist dieses ganz gewiss nicht der Fall. Und es gibt ein ganz junges, vitales, manchmal auch befremdliches oder fremdartig wirkendes Christentum in Süden und Osten. Das lebt ganz stark aus dem Geist, aus dem Charisma, dem Pneuma, der pfingstlichen Begeisterung, lebt ganz stark in bestimmten Formen von Musik. Da kriegt es man noch eher zu fassen. Was mir so aus der Ferne, aber da bin ich einfach nicht genug Kenner, begegnet, ist so eine Form von Fernsehästhetik bei den Gottesdiensten oder Eventästhetik bei den Gottesdiensten. Das meine ich jetzt gar nicht werten, sondern einfach beschreiben. Also da, wo die über Mittel verfügen, also technische Mittel, Geldmittel, wird es ganz stark so nach den ästhetischen Möglichkeiten der Event-Konsumökonomie gestaltet, ist so mein Eindruck. Aber das kann ja nicht alles sein, sondern es gibt ja fantastische Kirchbauten. Ich denke nur an Südkorea mit ganz, ganz feinen Bildprogrammen. Auch in China gibt es großartige Kirchen, die alle auch mit Bildern ausgestattet werden. Da habe ich nicht genug Einsicht. Vielleicht liegen auch noch nicht genug Forschungen oder Ausstellungskataloge oder Dokumentationsbände vor, um davon einen Blick zu bekommen. Aber ich glaube, wenn wir überlegen wollen, wie geht es denn weiter mit der christlichen Kunst, müssen wir ganz stark dahin schauen. Und da ist natürlich interessant, ob diese Künstlerinnen und Künstler aus diesen Ländern dann europäische Modelle aufgreifen und umwandeln oder ganz anders ansetzen? Keine Ahnung. Aber da glaube ich, dass die jungen Christentümer im Süden und im Osten auch vor der Aufgabe stehen, wie die Christen in der Antike in Europa oder in Äthiopien damals, zu sagen, was für ein Bild habt ihr eigentlich von Gott? Also deine Einstiegsfrage, nicht? Johann, was für ein Bild von Gott hast du eigentlich in dir? Das ist ja die Frage nach einem inneren Bild, aber innere Bilder brauchen ja auch immer äußere Darstellung. Werden wir mal sehen. Wo ich jetzt ganz skeptisch bin, aber das hat einfach damit zu tun, dass ich vielleicht auch nicht genug Bescheid weiß, ist, was KI eigentlich leisten kann. Denn wenn KI ganz viel Werbeikonografie bald übernehmen wird und man keine lebendigen Modelle mehr braucht, warum sollte KI nicht industriell gebrauchsfertige Christusbilder liefern? Nur da habe ich so die Vermutung in meinem laienhaften Verstand, dass KI eben nicht wirklich kreativ ist, sondern Dinge zusammenfasst und darstellt, die es eben schon gibt, also noch stärker mit Klischees arbeitet. Und das wäre natürlich fatal, wenn unser Christusbild immer einförmiger und klischeeartiger würde. Aber wie gesagt, da bin ich kein Kenner.
Gottes Bilder, eine Geschichte der christlichen Kunst von Johann Hinrich Clausen ist ein sehr empfehlenswertes Buch. Es ist wunderschön, es hat einen nachtblauen Einband mit Sternen drauf. Und Johann, mich hat es tatsächlich erinnert an eine andere Lektüre, nämlich Ernst Gombrich, Die Geschichte der Kunst, seit Jahrzehnten ein Klassiker. Und da findet man eben auch diese tiefe Reflexion, das kunsthistorische und kulturhistorische Wissen und die gute Lesbarkeit. Und ich habe denken müssen an Neil McGregor, eine Geschichte der Welt in 100 Objekten, das ja ein Bestseller ist und das wünsche ich deinem Buche auch. Und unglaublich, Neil McGregor, der frühere Direktor des British Museum in London, hat dir den Blurb geschrieben. Blurb, also den empfehlenden Klappentext. Und da steht, also er schreibt, eine brillante Geschichte des Christentums, kenntnisreich und kurzweilig. Da wird nicht nur gezeigt, wie sich Menschen Gott vorgestellt haben, sondern auch, wie sie gefühlt und wie sie gehofft haben, weltweit in den letzten 2000 Jahren. Ich möchte noch hinzufügen, es ist eine sehr großzügige Bildlektüre, die du betreibst, Johann, und völlig ohne konfessionelle Engführungen. Lieber Johann, ich freue mich sehr, dass ich mit dir heute sprechen durfte.
Ja, und ich danke dir sehr, liebe Johanna. Was wünscht man sich mehr, wenn man ein Buch schreibt, dass es jemand anders liest, sich damit auseinandersetzt und es so versteht, wie man es gemeint hat? Also vielen Dank, liebe Johanna. RefLab.